ARD Sounds.
Wie schafft man die Energiewende? Anna-Veronika Wendland plädierte für eine Kombination von Erneuerbaren und Kernenergie. Ich habe mit der Maschinenethnologin und Befürworterin der Kernenergie im Herbst 2022 gesprochen. Der Ukraine-Krieg steuerte auf seinen ersten Winter zu und die damalige Bundesregierung einigte sich, die Laufzeiten von 3 AKWs um wenige Monate zu verlängern, um Engpässen und erhöhten Energiepreisen zuvorzukommen. Meine erste Frage an Anna-Veronika Wendland war daher, wie sie diesen ausgehandelten Kompromiss zur Verlängerung der Laufzeit der AKWs denn finde.
Ja, der Kompromiss, der jetzt ausgehandelt wurde, der ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Denn da hat sich die Bundesregierung jetzt nun doch durchgerungen, die Ergebnisse dieses Stresstests auch wirklich ernst zu nehmen und 1:1 umzusetzen, was der empfohlen hat. Und das ist sicherlich schon mal gut. Aber aus Klimaschutzgesichtspunkten könnte man natürlich wesentlich mehr machen.
Zu Gast bei Jan Turczynski.
Anna-Veronika Wendland, Maschinenethnologin.
Ja, und da, Frau Wendland, müssen wir natürlich erstmal den Begriff klären. Maschinenethnologen. Also Ethnologen beschäftigen sich mit den menschlichen Lebensweisen, den unterschiedlichen. Wo kommen denn da Maschinen ins Spiel?
Ja, der Begriff stammt von dem Techniksoziologen und Techniktheoretiker Bruno Latour. Und der hat seine eigene Beobachtungsmethode von Technik und von Mensch-Technik-Beziehungen so bezeichnet, auch als Maschinenethnologie. Das heißt im Einzelnen, dass man als Beobachter und Forscher in ein Setting reingeht, was einem eigentlich fremd ist, genau wie eine fremde Gesellschaft, eine fremde Kultur. Und als eine solche beobachtende Fremde bin ich in die fremde Kultur des Kernkraftwerks gegangen in Osteuropa und in Deutschland. Das heißt, ich habe längere Zeit als sogenannter Industrial Anthropologist, als teilnehmende Beobachterin von Industrieprozessen, halt in den Anlagen Forschung gemacht.
Wann begann denn dieses Interesse für die Atomkraft bei Ihnen?
Also eigentlich begann das schon als Kind. Ich war schon als Kind sehr technikinteressiert und begierig, hatte sehr viel Technik- und Wissenschaftsbücher, auch schon so eben so Jugendbücher darüber. Und dann habe ich tatsächlich, als ich dann infolge Tschernobyls eben wirklich auch so aktiv in der Anti-AKW-Bewegung wurde, mich dann auch so aus kritischer Perspektive sehr stark mit dieser Technologie auseinandergesetzt. Und da auch noch eine ganze Menge Bücher, die auch heute noch in meinem Regal stehen, angehäuft und durchgeschmökert. Und so gesehen begleitet mich das schon eine ganze Langeweile.
Bei Ihrem Nachnamen drängen sich ja die Witze zum Thema Atomkraft fast auf. Ich schenke mir die jetzt. Das Wendland ist ja quasi das Herz der Anti-AKW-Bewegung. Das haben Sie wahrscheinlich schon oft gehört, Jokes mit Ihrem Namen. Aber wie gehen Sie damit um? Finden Sie das eine Ironie des Schicksals?
Ja, das ist ganz lustig immer, weil es tatsächlich Leute gibt, die denken, ich hätte mir diesen Namen als nom de guerre irgendwie zugelegt, um andere zu provozieren. Aber es ist halt nicht so. Ich heiße halt wirklich so, weil meine Familie aus einer Ecke von Deutschland kommt, die auch mal wendisches Land war, also Slawenland. Und daher kommt das wahrscheinlich, dass mein Nachname so ist. Aber ich habe tatsächlich auch noch aus meinen Anti-AKW-Zeiten einen Wendenpass, also einen Pass der Freien Republik Wendland in Gorleben. Den habe ich dann irgendwann mal geschenkt bekommen.
Das hat sich natürlich schon damals aufgedrängt. Sie haben angedeutet, Sie haben eine andere Haltung dazu. Sie waren in Tschernobyl. Wie hat sich das bei Ihnen verändert, Frau Wendland?
Das war natürlich ein ganz langer, langer Lern- und Wandlungsprozess. Das ging nicht so von heute auf morgen. Ich habe ja in meiner Forschung als Historikerin erstmal ganz lange auch noch andere Sachen gemacht. Nach meiner Promotion habe ich erstmal mich sehr viel mit Stadtforschung beschäftigt, auch in Osteuropa. Und über dem Umweg Stadtforschung habe ich mich immer mehr begonnen, mit diesen Atomstädten in Osteuropa zu befassen, also Werkstätten von Atomkraftwerken. Das muss man sich so vorstellen wie so kleine Wolfsburgs, die eben nicht an einer Autofabrik hängen, sondern an einem Atomkraftwerk. Und so war die Kernenergie im östlichen Europa eben organisiert. Und mich hatten schon, seit ich in Kiew studiert hatte, da habe ich Leute aus Pripyat kennengelernt, aus dieser evakuierten Werkstatt des Kernkraftwerks Tschernobyl. Und deren Leben, also mir von deren Leben auch vor dem Unfall erzählen zu lassen, das hat mich damals sehr fasziniert. Und ich dachte schon damals, oh, da muss man mal was drüber forschen oder schreiben. Und auf dem Umweg über diese Atomstätte bin ich dann natürlich auch bei dem städtebildenden Faktor, also dem Kernkraftwerk selbst gelandet und habe gemerkt, dass das ein ungeheuer starker Identitätsmotor war in Osteuropa für diese Leute, die da gewohnt haben in den Atomstädten. Und daraus entstand dann die Idee, mir genauer anzugucken, wie eigentlich Menschen mit dieser Technik gearbeitet haben. Und ja, das ist ein Aspekt der Moderne, eben der modernen Erfahrung der Menschheit und mit der Kerntechnik zu arbeiten. Und das habe ich dann erforscht.
Das schreckt ja viele auch erstmal ab, aber für Sie hat es offensichtlich eher eine Faszination.
Ja, das ist sicherlich wichtig, wenn man da sehr selbstkritisch auch als Forscher rangeht und sagt, ja, diese Technik übt auch ihre ganz sonderbare Faszination aus. Und das muss man dann eben auch mit einpreisen in die eigene Beobachtung, ne? Dass man sich manchmal so mitreißen lässt von der Grandiosität dieser Maschinen oder dem, was da erreicht wurde auch, ne? Also die Zähmung dieser Art Energie, das war ein ganz wichtiger Entwicklungssprung der Technikgeschichte und überhaupt der Menschheitsgeschichte mit den positiven wie negativen Folgen, die das hatte. Und natürlich fasziniert das. Und dann muss man halt von diesem Faszinosum wieder runter und muss dann reintauchen in den Alltag dieser Kernkraftwerkerschichten. Und das habe ich eben gemacht.
Und gab es einen Auslöser, einen ganz konkreten Grund, einen Anlass, warum Sie dann umgedacht haben?
Ja, das lief dann so graduell ab. Erstens, weil ich sehr viel angefangen habe zu lernen, eben wie Reaktorsicherheit da vor Ort sozusagen hergestellt wird im Verhältnis von Menschen und Maschinen und Regelwerken und Normen, aber auch so einer Haltung, ne, die man so gemeinhin als Sicherheitskultur bezeichnet. Und was sich da auch wirklich geändert hat seit den großen Unfallerfahrungen, ne, das ist also nicht stehen geblieben, sondern hat sich eben sehr stark verändert. Das hat sicherlich einen Einfluss gehabt, aber dann hat wirklich einen Einfluss gehabt, dass ich mir Gedanken gemacht habe, ist es also so ungefähr seit 2015, seit Deutschland eben das Klimaabkommen von Paris unterschrieben hat, ist es sinnvoll, zuerst aus der Kernenergie auszusteigen und dann erst aus der Kohlekraft. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das nicht sinnvoll ist.
Bleiben wir mal bei dem Sicherheitsaspekt, denn gerade jetzt in der Ukraine-Krise ist das ja ein ganz großes Thema, was die Leute auch bewegt. Es gab den Beschuss des Kernkraftwerks Saporischschja, das hat viele aufgeschreckt, die Sorge davor, da könnte wieder ein schwerer Unfall passieren, Radioaktivität austreten. Für wie gefährlich halten Sie die Situation dort? Die Ukraine ist Ihnen ja vertraut.
Ja, ich habe ja auch in der ukrainischen Anlage, in der Schwesteranlage von Saporischschja, die baugleiche Blöcke betreibt in Rivne, lange Zeit Forschung gemacht. Das heißt, ich kenne das relativ gut, wie das da sozusagen wie so ein ukrainisches Kernkraftwerk aussieht und wurde deswegen auch jetzt in der Vergangenheit ja sehr häufig gefragt, wie sieht's da aus und was ist zu befürchten. Und da muss man einfach sagen, ganz klar, das ist eine unhaltbare Situation. Das sehe ich völlig so wie die IAEA, die da jetzt ja auch Beobachter stehen hat.
Die internationale Atombehörde.
Genau, die halt sagt, dieses Gebiet muss unbedingt demilitarisiert werden. Es geht nicht an, dass überhaupt Soldaten oder Militärgerät auf dieser Anlage sind. Das sind sie nämlich. Und wir sehen halt fast im Tageswechsel, ne, die Anlage fährt praktisch alle Zustände durch, die beim Kernkraftwerk denkbar sind. Mal hat sie ihren Eigenbedarf selbst produziert. Inzwischen sind alle Reaktoren abgefahren und die Anlage muss von außen versorgt werden, was eben tageweise wieder zusammenbricht, weil die Hochspannungsleitungen beschossen werden in diesem Krieg. Das bedeutet, dass sie dann den Notstromfall haben, ne, dass sie sich dann nur noch mit Notstromdieseln versorgen können. Und das war jetzt schon mehrmals der Fall. Ne. Das heißt, das ist schon eine ganz kritische Situation. Da gibt's überhaupt nichts dran zu deuteln.
Also besorgniserregend letztlich das, wovor viele sich zumindest fürchten hier. Sie kennen die Ukraine gut, Sie haben Familie dort, Ihr Mann kommt von dort. Wie viel Sorgen machen Sie sich um das Land gerade?
Große Sorgen, natürlich. Das ist eine existenzbedrohende Situation für uns alle, ne? Also für die Familie, die dort ist, für das gesamte Land. Das ist, da geht es jetzt um alles oder nichts in diesem Krieg. Nämlich der Angreifer hat erklärt, dass er die Liquidierung dieses Landes als souveränem Staat als Ziel hat. Und von diesem Ziel geht er nachweislich bislang nicht ab. Und das heißt, das ist jetzt tatsächlich so eine Art Existenzkampf, der da stattfindet.
Hat Ihr Verhältnis zu Russland gelitten? Sie sprechen ja auch fließend Russisch.
Ja, das kann man schon sagen. Ne? Ich habe mal angefangen als linke Kosmopolitin, die genauso, ich habe ja auch für meine Doktorarbeit lange in Russland geforscht, in Petersburg und das auch lieben gelernt. Und das ist eine schlimme Anfechtung. Das geht sehr, sehr vielen Leuten so, die sich mit Russland auch befasst haben. Und da sind wir noch gar nicht mit fertig. Ne? Also es gab schon immer mal Diskussionen, auch mit liberalen russischen Kolleginnen und Kollegen, wo ich über die Ukraine im Dissens war mit ihnen. Also man konnte immer sehen, dass selbst liberale Russen große Schwierigkeiten damit hatten, die Ukraine so ziehen zu lassen. Und das ist letzten Endes das, was uns da jetzt auf die Füße gefallen ist.
Also etwas, was Sie und auch Ihre Familie auf jeden Fall sehr beschäftigt. Wir reden gleich über Ihre Kindheit und Ihre Haltung damals zur Atomkraft. Aber erstmal hören wir uns Musik an, die Sie sich gewünscht haben. Frau Wendland, ein Rekrutenlied aus der Westukraine. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist ein altes Lied, Kedme Prishla Karta heißt das, als ich den Einberufungsbefehl bekam, heißt das auf Deutsch. Und es handelt von dem Schicksal aller Ukrainer durch die Jahrhunderte, nämlich ständig von fremden Oberherren, Königen, Kaisern in den Krieg geschickt zu werden. Das war praktisch die ukrainische Vergangenheit. Und dieser Krieg ist eben insofern anders, als jetzt die Ukrainer in den Krieg ziehen, weil sie wissen, hier geht's jetzt um alles oder nichts. Die ziehen nicht mit Hurra auf den Lippen, sondern sie ziehen, weil sie wissen, dass sie ihr Land irgendwie retten müssen.
На ту войну, неню ж ти війненю, вчинь ми таку волю, іди за мене служить на ту войну.
Hier ist 1:1 der Talk mit Anna-Veronika Wendland, Technikhistorikerin und Atomkraftbefürworterin, aber das war nicht immer so, Frau Wendland. Es hat alles ganz anders angefangen. Sie sind aufgewachsen in einem Arbeitervorort von Köln, in einem eher linken Milieu, kann man das so sagen?
Ja, ich selber komme aus einem, kann man sagen, bildungsbürgerlichen, sozialdemokratischen Milieu, so könnte man das vielleicht sagen. Meine Mutter war Grundschullehrerin in Köln-Lindweiler. Das war auch ist so ein Arbeitervorort von Köln. Wir selber sind in Sichtweise von Chorweiler, also von dieser großen Trabantenvorstadt aufgewachsen, hatten auch viele Freunde dort und auch viele Aktivitäten. Also unsere Kirchgemeinde zum Beispiel war da. Und also in meinen Schulklassen waren größtenteils Arbeiterkinder, ne? Also Fortwerke und Bayer. Das sind so die Hauptarbeitgeber damals gewesen, sind es auch jetzt noch. Und das prägt dann schon, ne? Also es ist ein anderes Milieu, als ich von vielen meiner Freunde, die ich dann im Studium kennengelernt habe.
Und links sein verträgt sich nicht so richtig mit Pro-Atomkraft, oder? Also natürlicherweise waren Sie erstmal sozialisiert gegen die Atomkraft?
Ja, zumindest in der Zeit, wo ich groß geworden bin, also als ich politisiert wurde, das waren die 80er, das war erst die Friedensbewegung, die großen Demos da im Hofgarten in Bonn, das war auch meine erste große Demo mit irgendwie 14 oder so. Und dann kam eben Tschernobyl und das war wirklich für mich ein sehr einschneidendes Ereignis, was mich eben nicht nur nach Osteuropa gebracht hat, im wahrsten Sinne des Wortes, das hat nämlich meine Studienplatzwahl wesentlich beeinflusst, sondern es hat mich auch in die Anti-AKW-Bewegung gebracht. Ich hatte vorher halt so Friedensgruppen und solche Sachen gemacht und dann bin ich halt beim Anti-Atom-Plenum Köln da angelandet und habe da eine Zeit lang sehr aktiv mitgearbeitet.
Also Protest ganz vorne. Sie kommen aus einer Theologenfamilie. Die Großväter waren beide Theologen. Was herrschte da so für ein Geist? Waren das eher unangepasste Köpfe?
Ja, sowohl als auch. Die kommen natürlich aus einer Generation, die waren alle, gerade in diesem protestantischen Milieu, waren die alle deutschnational. Sehr, sehr preußische Patrioten, kann man sagen. Aber diese Großväter waren beide. Also der eine war Dorfpfarrer in Nordhessen, der andere war junger, gerade habilitierter Theologe. Beide waren in der bekennenden Kirche, das heißt in dem Teil der evangelischen Kirche, die sich gegen die Nazis positioniert hat. Und das hatte natürlich Konsequenzen für sie, zumindest für den Theologen. Großvater hatte das auch personelle, also Karrierekonsequenzen erstmal. Und mein Dorfpfarrer, Großvater, hatte auch ziemlichen Ärger in den 30er Jahren mit den örtlichen Nazi-Organisationen. Ihm wurde vorgeworfen, er hätte für die Juden gepredigt und ihm wurde auch einmal das Amtszimmer zerlegt von so einem SA-Trupp und also solche Sachen werden unserer Familie überliefert. Aber es war halt nicht so, dass sie im organisierten Widerstand gewesen wären.
Aber gab es aus Ihrer Familie Verständnis quasi für Ihre gewisse rebellische Seite?
Ich glaube, das kam schon daher. Also wir wurden alle erzogen in so einem Geist, dass man, wenn man Unrecht spürt, dann aufstehen sollte dagegen. Das war eindeutig das ist mir mitgegeben worden. Und auch so ein gewisses, so eine Grundhaltung, auch wenn es weh tut, auch wenn man alleine ist, ne? Also auch wenn man gegen den Strom schwimmen muss, auch dann zu seiner Position zu stehen. Das habe ich, glaube ich, schon aus dem Elternhaus oder aus diesen Erzählungen schon mitgenommen.
Das haben Sie ja dann wirklich später auch gebraucht. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Tschernobyl war für Sie so der Anfang, sich damit zu beschäftigen, auch mit den Kernkraftwerken. Das war ja auch abschreckend damals. Also viele hätten wahrscheinlich eher das Gegenteilige gewählt und gesagt, bloß möglichst weit weg davon. Wieso sind Sie denn dann dahin gegangen, also nah ran an das Geschehen?
Das war, glaube ich, auch immer so mein Forschergeist. Ich war immer so drauf, dass ich den Dingen auf den Grund gehen wollte, und zwar total intensiv. Also alle Dinge, auch schon als Kind, die mich sehr beschäftigt haben, denen bin ich dann sehr intensiv auf den Grund gegangen, habe dann auch alles mir darüber irgendwie beschafft, was ich nur bekommen konnte. Meine Schwestern haben das dann immer Fimmel genannt, ja. Also ich hatte mal wieder irgendeinen Fimmel, und das war auch wirklich so, ne? Also dieses obsessive, sich mit Dingen beschäftigen und dann sehr tief in sie sich hineinzuarbeiten. Also ich muss sagen, ein bisschen hat mich als Greta Thunberg auf der öffentlichen Bühne erschienen, die ja so total fokussiert ist auf diese Klimasachen. Irgendwie war das so ein bisschen ähnlich. Ich hatte auch so Greta Thunberg-artige Anwandlungen mit dem Waldsterben zum Beispiel. Da war ich wirklich in heller Panik, als das so anstand, diese Diskussion, dass es womöglich im Jahr 2000 keine Wälder mehr gäbe und so. Und das war damals unsere Auffassung. Und ich weiß noch, dass ich da sogar wirklich psychisch schwer angeschlagen war. Ich habe geweint und solche Dinge. Ne? Da war ich vielleicht so 15 oder so. Das heißt, ich kann dieses Gefühl sehr gut nachvollziehen. Ich war ähnlich.
Und Sie haben dann aber in der Ukraine, sind Sie ja wirklich eingetaucht. Sie haben dort Ihren Mann kennengelernt. Also Sie haben auch sich privat dahin orientiert. Und Sie haben sich dann aber auch eben da mit der Technik der Atomkraftwerke verstärkt forschend beschäftigt, auch am Anfang noch aus dem Protest raus oder immer eigentlich mit dem Wunsch, besser zu verstehen?
Ja, ganz am Anfang, das war übrigens auch die Zeit, wo ich dann mal einen Tag in Tschernobyl war, auf Einladung von Leuten, die dort arbeiteten und die ein Interview für das dort in Tschernobyl existierende Werksradio von mir, also von mir, der deutschen Studentin, nehmen wollten. Und das heißt, das war noch gar nicht die Zeit, wo ich mich als Forscherin mit der Kernenergie beschäftigt habe, sondern das lag noch lange davor. Aber das war in meiner ukrainischen Zeit. Das war meine erste Konfrontation, und das war ein nachhaltig wirkendes Ereignis, weil da fuhr ich eben nach Tschernobyl in dieses Kernkraftwerk durch diese Zone, ne, durch diese evakuierte Zone. Und in der Mitte dieser Zone, also wo ich mir diesen Ground Zero vorstellte, meines gesamten Anti-Atom-Katastrophen-Gedächtnisses, da lebte dieses Kernkraftwerk, wo ja drei Blöcke schon wieder am Netz waren, so in seinem Schichtbetrieb. Und ich war völlig perplex, ne? Also dass das da inmitten dieser Zone der Entfremdung dann plötzlich da so läuft, da war ich auch gar nicht so richtig mit drauf vorbereitet gewesen. Und da fing mich das an zu interessieren. Da dachte ich auch, was ist denn das für eine Gesellschaft, die nach so einem Unfall das dann so organisiert? Ne? Das war ja noch die gerade ausgehende Sowjetunion. Dass dann da nochmal alle Anstrengungen zusammengenommen werden, um dieses Kernkraftwerk wieder ans Netz zu bringen, was bei uns sicherlich nach so einem Unfall nicht passiert wäre. Das war wirklich, das hat mich sehr beschäftigt, und da dachte ich, also warum das so ist, dem würde ich gerne mal näher auf den Grund gehen. Also ich würde gerne danach fragen, welche Rolle die Kernenergie eigentlich in dieser Sowjetunion oder auch in der Ukraine gespielt hat und bis heute spielt. Das war so der erste Stein, der da ins Wasser fiel, und daraus wurde dann viele Jahre später dann erst dieses Forschungsprojekt.
Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl ist 40 Jahre her. Ich habe im Herbst 2022 mit der Osteuropa- und Technikhistorikerin Anna-Veronika Wendland gesprochen. Damals hingen noch drei deutsche Atomkraftwerke am Netz. Von der absoluten Atomkraftgegnerin wandelte sich unser Gast zur Befürworterin. Frau Wendland, nun kennen Sie Tschernobyl. Sie haben in Rivne geforscht, zwei Reaktoren in der Ukraine. Können Sie uns mal sagen, was der Unterschied ist zwischen den Reaktoren dort und denen hier? Denn eines Ihrer Argumente ist ja, dass man die im Grunde gar nicht wirklich vergleichen kann.
Ja, also von der reinen Konzeption der Anlage her sind die in der Ukraine heute betriebenen Kernkraftwerke technologisch unseren sehr ähnlich. Das sind Druckwasserreaktoren. Das heißt, so zwei Kreislaufanlagen. Das heißt, die haben mit Tschernobyl auch sehr, sehr wenig zu tun. Das war ein anderer Reaktortyp. Und so gesehen sind die sich ähnlich, die sind auch von der Sicherheitsauslegung her, also wie redundant zum Beispiel, wie robust man das anlegt, sind die sich auch relativ ähnlich. Das heißt, da gibt es tatsächlich erstaunlicherweise weniger Unterschiede, als man jetzt so aus so einer Westperspektive auf den Osten immer so annimmt. Aber die Probleme liegen halt häufig bei anderen Sachen, ne? Also zum Beispiel in Russland in der Frage, ist denn die umgebende Gesellschaft überhaupt geeignet oder die umgebende Herrschaftsform überhaupt geeignet, in Kernkraftwerken das herzustellen, was absolut notwendig ist für kerntechnische Sicherheit, nämlich so eine Kultur der Fehlerdiskussion, der Selbstkritik, auch des Sprechens über Fehler, ohne Angst vor Vorgesetzten haben zu müssen. All diese Dinge, die sind in Russland meiner Meinung nach nicht gewährleistet, ne? Und dann kann man auch sagen, da gibt es Einschränkungen, also für das Urteil, dass man da Kernkraftwerke sicher betreiben kann.
Sie haben ja im Prinzip zwei Argumentationslinien pro Atomkraft. Zum einen sagen Sie, das ist gar nicht so gefährlich und so unkalkulierbar, wie viele denken. Und Sie sagen auch, es ist eine vergleichsweise saubere Energie. Welches ist das wichtigere Argument aktuell? Ist das klimabedingt die saubere Energie?
Nein, ich würde das nicht so ausschließen, weil alles, sowohl die Sicherheitsbetrachtung der Kernenergie als auch die Betrachtung ihrer Rolle in einer Klimaschutzstrategie, sind Abwägungsfragen. Das heißt, man kann die Anlagen, wenn man die isoliert betrachtet, wird immer jemand kommen und sagen, ja, aber Fukushima hatte doch den Unfall und dann ist die Sache damit erledigt, dann ist die Diskussion damit abgeschlossen. Wenn man aber jetzt abwägt gegen das, was man als Alternative hat, und die Alternative ist in Deutschland derzeit eben letzten Endes erneuerbare Energien, die aber volatil sind. Das heißt, die brauchen Backup durch fossile Kraftwerke und dann muss man sich die Risiken dieser fossilen Kraftwerke angucken. Und da kann man eben mit dem Blick auf die, auch zurück auf die deutsche Bilanz ganz eindeutig sagen, die wirkliche Hochrisikotechnologie, das waren die Kohlekraftwerke in Deutschland. Also die haben wirklich über Luftverschmutzung und andere Emissionspfade halt jede Menge Schaden angerichtet und sehr, sehr viele Opfer gefordert, aber eben im Normalbetrieb. Ne? Also da gab es keine spektakulären Unfälle, sondern das war sozusagen die Begleiterscheinung dieser Art von Kohleverstromung. Und das ist was zum Beispiel in der deutschen Diskussion systematisch unterbelichtet wurde. Dass man im Endeffekt
das heißt ganz kurz, wenn ich reingehen darf, das heißt, die sagen im Prinzip, wir müssten einfach schneller aus der Kohle aussteigen und die Atomkraft eben noch weiterlaufen lassen.
Genau, mein Argument ist, dass wenn wir eine Risikoabwägung machen, dann müssten wir tatsächlich aus der gefährlicheren Industrie zuerst aussteigen und das ist eindeutig die Kohlekraft. Und zwar sowohl, was die Gesundheitsfolgen und die Umweltfolgen angeht, als auch, was die Klimafolgen angeht. Also ich erinnere nur daran, durch die Braunkohleverstromung gab es auch in Deutschland Umsiedlungen, die insgesamt so, ich glaube, wenn man Ost- und Westdeutschland zusammenzählt, sind das auch so 130.000, 150.000 Menschen, die davon betroffen waren oder sogar noch mehr. Das heißt, so viele wie beim Unfall von Tschernobyl. Also wenn man mit dem Argument der unbewohnbaren Landschaften nach einem Atomunfall ins Rennen geht, muss man zumindest auch sich fragen, warum man denn jahrzehntelang die Braunkohle als akzeptabel und auch durchaus als Ersatz für die Kernenergie da ja, durchgewinkt hat, kann man schon sagen.
Aber das heißt, dafür würden Sie dann die ungelöste Endlagerfrage bei der Kernkraft in Kauf nehmen? Da schaudert es ja nun auch viele davor.
Die Endlagerfrage ist bei uns jetzt vor allen Dingen aus politischen Gründen ungelöst, weil man sich sehr, sehr lange Zeit gelassen hat, sich einen Konsens darüber zu bilden. Wir hatten ja einen ersten Endlagersuchprozess, der dann in Gorleben endete und der eben so top-down und so, also wirklich so aufgedrückt war, dass er scheitern musste. Abgesehen davon, dass auch das Endlagerbergwerk in Gorleben nach Sicherheitsbetrachtung sicherlich zwar nicht das Allerschlechteste ist, aber auch sicherlich nicht die allererste Wahl gewesen wäre, wenn man nur einen wissenschaftsbasierten Prozess gehabt hätte und keinen politischen, wo es ja darum ging, wo sind die Leute am stillsten. Ne? Also da hat man ja erwartet, dass in diesem Zonenrandgebiet die Leute das einfach schlucken, weil das ja Arbeitsplätze bringt und weil da sowieso nur konservative Bauern leben, die da nichts sagen werden. Und das ist eben nach hinten losgegangen und deswegen mussten wir von null neu anfangen. Ne? Und in einem wissenschaftsbasierten Auswahlprozess bin ich aber sehr zuversichtlich, dass wir ein Endlager finden, da wir von allen möglichen Wirtsgesteinen für nukleare Endlager auch alle drei besitzen in Deutschland. Und wir werden, wenn die Finnen, die nur eins dieser Wirtsgesteine zur Verfügung hatten, wenn die eins gefunden haben, einen guten Standort, dann werden wir den auch finden.
Was sagen Sie denen, die sagen, Tschernobyl und Fukushima haben gezeigt, dass die Kernkraft nicht beherrschbar ist? Und auch die Tatsache, dass Kernkraftwerke nicht versichert werden können, zeigt, dass das Risiko eigentlich nicht wirklich kalkulierbar ist.
Ja, den sage ich erstmal, dass Kernkraftwerke durchaus versichert sind. Die sind nämlich über den deutschen Atompool versichert und die Betreiberfirmen haften im Umfang ihres gesamten Vermögens. Das ist schon ziemlich viel. Da kommen dann tatsächlich schon mal über 90 Milliarden Euro mal einfach so zuerst zusammen. Es ist aber richtig, für einen ganz, ganz großen Unfall ginge dann der Staat für die restliche Summe in Haftung. Das ist so. Aber ich sage auch, wenn ich mir die Sicherheitsauslegung und die Robustheit der deutschen Anlagen anschaue, dann muss ich eben auch konstatieren, dass mit sehr, sehr hoher Sicherheit wir sagen können, hätte das Kernkraftwerk Isar 2 oder hätte Grohnde oder Brockdorf da in Tschernobyl oder in Fukushima gestanden, dann hätten wir wahrscheinlich diese Unfälle nicht gesehen.
Können Sie das nochmal erläutern? Warum? Weil die Technik einfach eine andere ist? Weil wir das besser kontrollieren können?
Ja, im Falle Tschernobyls kann man tatsächlich sagen, die Technik, die wir dort gesehen haben, das war tatsächlich ein unausgereiftes Reaktorkonzept, was inhärent unsicher war. Das heißt, innewohnend unsicher. Es hat bestimmte Sicherheitsanforderungen, die an unsere Kernkraftwerke gestellt werden, überhaupt nicht erfüllt. Das heißt, dieser Reaktor wäre tatsächlich in der EU überhaupt nicht genehmigungsfähig gewesen. Das heißt, wir können tatsächlich einen Unfallverlauf wie in Tschernobyl in unseren Anlagen auch tatsächlich aus reaktorphysikalischen Gründen ausschließen.
Würden Sie das für Fukushima auch sagen?
Bei Fukushima ist es ein bisschen anders. Bei Fukushima sehen wir auch eine Fehlauslegung der Anlage. Man hat nämlich da in einem Gebiet, in dem man hohe Tsunamis zu erwarten hatte, letzten Endes keine genügende Schadensvorsorge getroffen. Man hat also die Flutschutzeinrichtungen zu niedrig gebaut, obwohl bekannt war, dass es historisch sehr hohe Tsunamis in dieser Gegend gibt. Und da muss ich eben sagen, da hätte sowohl die Genehmigungsanforderungen an deutsche Kernkraftwerke schon einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also unsere Anlagen müssen für das 10.000-jährige maximale Hochwasser ausgelegt werden. Und da hätte die Aufsichtsbehörde eben dann gesagt, Leute, hier ist 15 Meter Tsunami möglich, also baut entsprechende Vorrichtung oder baut die ganze Anlage höher. Und dann, wenn man sich dann auch noch anschaut, wie so die Notstromauslegung unserer Anlage ist und wie auch dann die vor allen Dingen so anlageninterner Notfallschutz und alle möglichen Maßnahmen, die es in Fukushima nicht gab, die gibt es eben in unseren Anlagen. Und da ist dann schon die Aussage tatsächlich, die kann man sehr gut absichern, dass diese Art Unfall hätte bei uns nicht passieren können. Auch nicht bei einem riesigen Hochwasser.
Aus Leipzig ist uns immer noch zugeschaltet in 1:1 Anna-Veronika Wendland, Technikhistorikerin am Herder-Institut dort in Leipzig. Frau Wendland, Sie haben 3 erwachsene Kinder. Wie finden die es eigentlich, dass Ihre Mutter inzwischen für die Atomkraft ist?
Och, die nehmen das ganz locker. Ich glaube, die sind nur manchmal genervt, dass halt ständig die Rede zu Hause davon ist, dass sie wieder irgendwo hin muss und irgendwie irgendwo auftreten muss. Das heißt, es ist relativ oft Thema bei uns am Frühstückstisch. Und die Jungs, die finden das okay. Die sind alle relativ technikaffin unterwegs. Das heißt, sie sind keine Atomgegner. Und sie sagen auch aus so ganz pragmatischen Gesichtspunkten hier, für den Klimaschutz braucht man jede Technologie, die irgendwie da ist. Und warum nicht auch die Kernenergie? Das ist in dieser Generation sowieso nicht so ein großes Thema wie in meiner oder sogar noch in der davor, wo Anti-Atom ja praktisch identitätsbildend war.
Wie war denn das in Ihrem Umfeld, als das deutlich wurde, dass Sie sich da verändert haben in Ihrer Haltung? Was ist Ihnen da so entgegengeschlagen?
Ja, ich komme ja ursprünglich schon eher so aus einem linken und grünen Zusammenhang. Das hat schon viele Diskussionen ergeben. Ne? Also meistens war ich in der Minderheitenposition, ne? Also meine Freunde oder Bekannten. Oder wenn das eben mal so auf einer Fete so Diskussion da drauf kommt, da war ich dann meistens wirklich Mutterseelen alleine dieser Auffassung.
Sie haben in der Zeit nach diesem Seitenwechsel teilweise, ich sag mal vorsichtig, auch ein sehr kraftvolles Vokabular verwendet. Also Sie haben in Satiretexten etwa geschrieben von Reichswindkraft durch Freude und haben da Ihrem Ärger über die deutsche Klimapolitik sehr deutlich und sehr zugespitzt Luft gemacht. Bedauern Sie sowas heute?
Ich würde sowas heute nicht mehr machen. Das war aber damals auch tatsächlich eher, also ja, was man eben nicht tun sollte, wenn man später bekannt wird, ne, so Rumgeflapse im Internet, ne, da habe ich halt so flappig dann mal so eine Satire losgelassen und für ein paar billige Lacher, ne, und das sollte man halt nicht tun, das ist unsachlich und das würde ich nicht mehr heute machen. Andererseits wurde es dann halt von anderen, einzig allein das wurde dann so aus dem Zusammenhang gerissen und dann mir aufs Butterbrot geschmiert, anstatt sich mit meinen Aussagen in Jahrhunderten anderer Texte auseinanderzusetzen. Und ich habe ja nur wirklich sehr, sehr viele Sachtexte und Interviews und auch Wissenschaftstexte und Aufsätze geschrieben. Und das heißt, mit denen müsste man sich dann halt eben auch auseinandersetzen. Während Twitter-Polemiken, vor allen Dingen, wenn man sie aus dem Zusammenhang reißt, halt eigentlich bei jedem kann man da irgendwas finden. Ne? Das ist halt hochproblematisch, das dann so gegen jemanden in Stellung zu bringen.
Sie haben, weil Sie es gerade erwähnen, auf Twitter mal die Ökonomin Claudia Kempfert mit der Propagandaregisseurin Leni Riefenstahl verglichen. Das würden Sie heute wahrscheinlich so auch nicht mehr machen.
Nein, das habe auch nicht ich gemacht, sondern das hat jemand anders gemacht, der sich falsch auf mich bezogen hat. Sondern ich habe mal scherzhaft gesagt, tatsächlich, Frau Kempfert ist wie die Riefenstahl. Das heißt im Sinne von naiv und blauäugig, ich wollte doch nur die schöne Kunst machen. Das war, was ich damals gemeint hatte. Ich habe mich auch übrigens bei Frau Kempfert dafür entschuldigt, für diese Aussage. Das ist dann übrigens auch nicht weiter bekannt geworden.
Also es ging ganz schön zur Sache in dieser Auseinandersetzung, so viel kann man sagen. Und Sie mussten dafür dann auch einiges einstecken. Für diesen Seitenwechsel, die Wochenzeitung Die Zeit hat mal einen Artikel über Sie auch so genannt, die Seitenwechslerin. Das hat Sie geärgert und Sie sagen, das hat Ihnen durchaus auch geschadet?
Ja, das hat mir sehr geschadet, weil das war wiederum ein Artikel, der dann halt tatsächlich nur operierte. Also es war auch übrigens nicht die Printzeit, sondern die Onlinezeit, die eine andere Redaktion ist. Und in diesem Artikel wurde halt genau das gemacht. Ne? Da wurde dann aus dem Kontext gerissene Zitate teilweise wirklich ins Gegenteil verkehrt. Und mir wurde auch schlicht überhaupt abgesprochen, Wissenschaftlerin zu sein, sondern ich erschien in diesem Artikel dann nur noch als jemand, der nur deswegen relevant ist, weil er Grenzen überschreitet und andere beleidigt. Ne? Und das war wirklich, finde ich, sehr, sehr unfair, weil die meisten auch meiner polemischen Interventionen sind nämlich entstanden, zum Beispiel auf Twitter, weil ich beleidigt wurde. Das ist tatsächlich sehr oft als Antwort auf solche Attacken, zum Beispiel ich sei Rechte, weil die Atomkraft rechts sei, weil die AfD die möge. Und da habe ich dann eben als Antwort zum Beispiel gesagt, naja, es gibt auch Nazi-Siedler in der Uckermark, die auch gegen Atomkraft sind und deswegen ist nicht die ganze Anti-AKW-Bewegung ökofaschistisch. Ja, und was dann rauskam, ist, dass die Autorin dieses Artikels dann behauptete, ich hätte meine Gegner als Ökofaschisten beschimpft. Ne? Also so Sachen, das passiert dann in solchen Artikeln, die eindeutig auf Rufschädigung aus sind. Und das hat mich tatsächlich dann auch verletzt, weil da fand ich mich ungerecht behandelt. Also ich stehe ein dafür, dass ich für Polemik kritisiert werde. Aber wenn man schon einen Artikel über mich als Person schreibt, dann verlange ich schon, dass nicht nur ein Facebook-Eintrag von 2017 dann breitgetreten wird, sondern dass man sich schon mal mit meiner Position auseinandersetzt.
Aber Sie haben eben auch auf den rechtspopulistischen Seiten von achgut.com veröffentlicht, wovon Sie sich ja später auch distanziert haben und das so eben auch nicht mehr machen würden. Also Sie haben durchaus auch Fehler gemacht und waren da vielleicht auch ein bisschen unvorsichtig.
Ja, was heißt unvorsichtig? Ich habe meine Artikel inzwischen da zurückgezogen, weil sie zunehmend tatsächlich auch dieses Organ sich einfach verändert hat und ich da auch in diesem Kontext nicht mehr sein wollte. Aber wie das begann, das ging in einer Zeit los, wo niemand wollte irgendwas drucken oder senden, was abwich von dem Mantra, die Energiewende ist richtig und gut und Atomkraft ist verwerflich. Und dann kommt dieser jüdische Journalist Broder bei mir an, der Gründer von Ach Gut. Und die fragen mich, wir haben hier gesehen, was du so schreibst. Schreib das doch mal bei uns als Gastautorin. Und da habe ich zugegriffen, weil ich dachte, ja, ich will, dass das irgendwo gehört wird. Ne? Dass ich war es auch satt, immer abgewiesen zu werden, im Sinne von, das sei ausdiskutiert, dieses Thema, man bräuchte das nicht mehr. Und dann habe ich tatsächlich mich drauf eingelassen und war da Gastautorin. Ich habe da ungefähr so vielleicht 2 Dutzend so Blogs geschrieben. Und dann bin ich wieder gegangen. Genau aus politischen Gründen, weil ich eben dann merkte, da bekam ich dann Zuschriften. Ja, Frau Wendland, warum huldigen Sie der Klimalüge? Ne? Und ich hatte auch keine Lust, im Kontext mit anderen Autorinnen und Autoren da aufzutreten, die mir nicht behagten. Und dann bin ich halt Ende 2018 war das, glaube ich, bin ich wieder weggegangen.
Ne? Also Zustimmung aus der falschen Ecke kam da.
Ja, vor allem, ich dachte eben, ich fühlte mich da nicht wohl. Ich fühlte mich da schon ein bisschen fehl am Platze auch, ne? Weil ich merkte, das ist eigentlich gar nicht das Publikum, was ich ansprechen will. Und die Leute, die mich da lasen, haben größtenteils mit Kernenergie tatsächlich keine Probleme, aber die haben ein ungeheures Problem mit meinem Argument des Klimaschutzes. Und da habe ich dann auch gedacht, nee, also das ist jetzt nicht, das sind nicht die Leute, die ich überzeugen möchte. Das ist auch nicht das Umfeld, in dem ich weiter mich aufhalten möchte. Obwohl ich muss tatsächlich nochmal feststellen, dass das einfach der Tatsache geschuldet war, dass im sogenannten, ne, im linksliberalen sogenannten Mainstream der Medien damals es schlicht tabu war, über Kernenergie zu reden. Und dass es dann tatsächlich viele Leute, die darüber reden wollten, in diese Nischen reingetrieben hat. Ne? Also dann landeten die alle bei Tichys Einblick oder bei Ach gut, das ist keine gute Entwicklung. Und das hat sich ja auch geändert. Ne? Also von allen meinen öffentlichen Interventionen, Interviews, Blogs oder so, sind diese Ach-Gut-Publikationen jetzt vielleicht noch 5%, ne? Weil ich längst in Spiegel, Zeit, eben auch in der Zeit, selbst in der Taz habe ich publiziert.
Mein Gespräch mit Anna-Veronika Wendland ist 3,5 Jahre her. Damals hieß X Twitter. Der Ukraine-Krieg steuerte auf seinen ersten Winter zu und es waren noch deutsche Atomkraftwerke am Netz.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Jan Turczynski im Gespräch mit
Anna-Veronika Wendland. Denkt die Energiewende neu.
Und das haben Sie getan, Frau Wendland, die Energiewende neu gedacht mit jemandem, der auch Ihr Gegner war zeitweilig, mit dem Kerntechniker Rainer Moormann, einem Vordenker der Anti-AKW-Bewegung. Sie haben sich auch ziemlich gezofft, kann man sagen. Der nannte Sie mal eine Jubelpropagandistin der Atomlobby. Aber dann haben Sie beide irgendwie innegehalten und haben einen anderen Weg beschritten. Erzählen Sie mal, was ist da passiert?
Ja, da ist eigentlich das passiert, was auch eben zu Optimismus anstiftet, ne? Also, dass man eben nicht weitergeht auf diesem Konfrontationsweg und diesem sich gegenseitig behaken, ne? Der eine sagt halt, du bist eine AfD-Tante, weil du für die Kernenergie bist, und dann schieße ich zurück und sage, es gab auch Reichswindkraft, ist jetzt die ganze Windkraft-Nazi oder was, ne? So lief's ja, ne? So laufen diese Diskussionen auf Twitter. Das ist ja auch heute wieder groß in der Diskussion, dass Twitter Diskussionen entzivilisiert und radikalisiert, ne? Und da sind wir beide aber eben zum Glück irgendwie Menschen und Wissenschaftler genug geblieben, dass wir sagten, nee, es kann eigentlich so nicht laufen, ne? Also man muss sich über dieses Thema, was ein Sachthema ist, anders auseinandersetzen als auf diese Art und Weise, wo dann am Ende alle sich nur noch gegenseitig verletzen. Und das war dann für uns ein Anlass, uns zusammenzuraufen und uns mal zusammenzusetzen, ob es nicht irgendwo doch eine Gemeinsamkeit gibt. Und die Gemeinsamkeit war natürlich letztendlich unsere Herkunft aus dem linken Milieu.
Sie hatten da eine Verbindung.
Ja, das war eindeutig unsere Verbindung. Der Rainer Moormann sah natürlich auch, dass in all meinen anderen Interventionen ich eigentlich linke Positionen vertrete und nur in der Kernenergie diesen einen Ausrutscher sozusagen habe, der nicht dazu passt, ne? Und das hat den wahrscheinlich auch interessiert. Und dann haben wir uns halt zusammengesetzt, und da war tatsächlich, das war so ein positiver Aspekt der Corona-Pandemie, als der Lockdown war, da hatten wir ja Zeit. Und da haben wir uns zusammengerauft und in einem langen Briefwechsel und Telefonaten unsere Positionen eben mal abgetastet und dann gemerkt, doch, also wir haben schon was gemeinsam, nämlich eine Besorgnis, dass wir die Folgen des Klimawandels in unserer Energiewirtschaft nicht genügend adressieren.
Also das Klima stand, die Sorge über das Klima, die stand über allem.
Das war schon das einende Moment, dass wir uns darauf einigen konnten, dass wir die Energiewende, so wie sie derzeit läuft, für dysfunktional halten. Und dann eben sagen, ja, so ganz pragmatisch sollte man der Kernenergie da nochmal eine Rolle zubilligen, bis es mit den erneuerbaren Energien dann wirklich klar ist, dass sie das alleine schaffen.
Und das heißt Kernenergie als Brückentechnologie oder eben doch aufgestockt? Wie haben Sie sich das konkret vorgestellt?
Ja, wir haben damals einen Vorschlag gemacht, der tatsächlich darauf hinauslief, die damals noch 6 laufenden Anlagen bis ungefähr Mitte der 2030er Jahre weiter zu betreiben. Und das haben wir mit dem Argument der CO2-Einsparungsbilanz dann eben auch begründet. Wir haben nämlich gesagt, das ist auch wichtig, man müsste dann eben statt diese AKWs vom Netz zu nehmen, müsste man aber Kohlekraft der entsprechenden Kapazität wirklich vom Netz nehmen, damit das funktioniert mit dem CO2-Einsparen, ne? Weil einfach nur obendrauf, das wäre halt eine Mogelpackung. Das haben wir dann mal durchgerechnet und das dann in einem Memorandum an den Bundestag geschickt. Und was damals eben interessant war, haben wir auch sehr massiv darauf hingewiesen, dass die Energiewende sich sehr stark vom russischen Gas als Backup abhängig macht. Und wir haben diesen Faktor Russland schon 2020 sehr, sehr stark gemacht, auch in unseren Kommentaren dazu. Wir haben dann auch in der Zeit noch einen Artikel dazu veröffentlicht, wo wir das auch sehr betont haben. Und ich muss tatsächlich sagen, was wir damals prognostiziert haben, also letztendlich diese Gasabhängigkeit der deutschen Energiewende regelrecht auf die Füße fällt, das ist eingetreten.
Wie war die Resonanz insgesamt auf den Plan?
In der Politik null, ne? Also kein Abgeordneter des Bundestags, dem wir das geschickt haben, hat irgendwie reagiert. Keiner. Ich habe auch dann noch der Heinrich-Böll-Stiftung, wo ich damals noch Beirätin war, das auch geschickt. Genau, das ist die Grüne Parteistiftung. Da war ich als Osteuropa-Fachfrau Beirätin. Und da habe ich eben explizit wegen meiner Osteuropa-Bindung gesagt, Leute, lügt euch nicht in die Tasche. Der Atomausstieg hat was mit unserer Gasabhängigkeit zu tun. Die Energiewende hat sich so aufgestellt und das russische Gas als Erpressungsmoment, das vor allen Dingen dann auf die Ukraine zurückwirkt, ist ein Problem unserer Energiewende. Aber es wollte damals wirklich niemand richtig hören. Also das muss ich wirklich sagen. Diese Appelle sind nutzlos verhallt damals.
Sie haben vorhin schon mal angedeutet, also man konnte das ein bisschen ahnen, dass das mit Russland schwierig werden würde. Sie kennen Russland, Sie kennen die Ukraine. Was wünschen Sie sich denn für Ihre Zukunft und für die Familie, für Ihre Familie, die dort ist?
Ja, wir alle wünschen uns natürlich ein Ende dieses Krieges und sind im Ungewissen darüber, auf welche Weise der enden wird. Also die Ukrainer sind mehrheitlich auf der Position, dass sie wollen, dass Russland aus ihrem Land verschwindet. Und das bedeutet, dass man kämpfen muss. Und viele Deutsche sehen das ja schon wieder anders, sind skeptisch gegenüber Waffenlieferungen und so. Für die meisten Ukrainer ist da gar keine Frage. Die sagen, das ist jetzt eine Illusion zu denken, wenn wir aufhören würden zu kämpfen und Russland diese Gebiete eben überlassen, die es jetzt besetzt hat, ist eine Illusion zu glauben, dass da Frieden einträte, ne? Sondern da wird der Krieg mit anderen Mitteln dann weitergeführt, ne? Mit Folterlagern und Massendeportationen und Zwangsadoptionen, all das, was wir da auch gesehen haben in den wiederbefreiten Gebieten. Und das sind die Ukrainer nicht bereit zu akzeptieren in ihrer Mehrheit. Und das müssen wir Deutsche einfach zur Kenntnis nehmen. Da würde ich auch sagen, da müssen wir uns raushalten.
Wie viel Kontakt haben Sie zu Ihrer Familie dort?
Regelmäßig, täglich, stündlich. Also der männliche Teil darf ja nicht ausreisen. Also der Bruder meines Mannes oder der Neffe meines Mannes. Meine Schwiegermutter ist bei uns in Leipzig und auch noch ein Teil der Verwandtschaft aus Odessa ist bei uns in Leipzig. Aber andere Verwandte sind eben nach wie vor im Land, vor allen Dingen in Kiew und Odessa.
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, für die Ukraine ist es klar, muss es der Frieden sein, für das Klima. Wie gucken Sie auf die Klimakonferenz? Welchen Wunsch haben Sie da?
Ja, ich habe, wenn ich auch noch einen Wunsch für die Ukraine äußern darf, das ist ein ganz akuter Wunsch. Ich wünsche mir, dass tatsächlich dieses Kernkraftwerk Saporizhia aus seiner extrem prekären Position als letzten Endes Geisel der russischen Besatzer rauskommt und dass diese Gegend entmilitarisiert wird. Das wäre sehr, sehr wichtig. Das ist nur so ein ganz akuter Wunsch für mich, der aber sehr, sehr wichtig wäre, auch für dieses
für uns
ganze,
alle.
Für dieses Geschehen. So, und was ich mir für jetzt mit Blick auf die Klimakonferenz wünsche, ja, man sieht eben, es hat ja uns unser Expertenrat für Klimafragen jetzt auch wieder reingewirkt. Ne? Was wir machen, ist viel zu wenig. Also, was ich mir wünschen würde, wäre jetzt eine ganz pragmatische Liste abzuarbeiten von Dingen, die einfach CO2 einsparen. Und das wäre erneuerbare ausbauen, Kernkraftwerke nicht abschaffen, Tempolimit, Inlandsflugverbot und solche Dinge. Ja, also da gibt es noch einige andere Dinge im Bereich Landwirtschaft und in anderen. Aber allein diese Dinge würden schon jede Menge CO2 einsparen. Und man müsste sich eben in so einer Koalition einfach mal dazu durchringen, in saure Äpfel zu beißen für alle Seiten. Ne? Also Atomkraftwerke sind ein saurer Apfel für Grüne, Tempolimit für die Liberalen. Aber ich glaube, wir werden nicht drumherum kommen, in diese sauren Äpfel eben zu beißen.
Dann hören wir mit diesen sauren Äpfeln an dieser Stelle auf. Frau Wendland, ich danke herzlich für Ihr Engagement und für das engagierte Gespräch und Ihre Zeit hier in der Sendung. Ich danke Ihnen.
Gern geschehen. Tschüss.
Die Osteuropa- und Technikhistorikerin Anna-Veronika Wendland war im Herbst 2022 bei 1:1 der Talk zu Gast.